Hallo zusammen, einen schönen Sonntagabend und herzlich willkommen zur nächsten Folge meines Podcasts Erklär's mir. Mein Name ist Natalia Chacron, ich bin Rechtsanwältin, Fachanwältin für Familienrecht und Fachberaterin für Psychotraumatologie. Mein Podcast wendet sich an Menschen, die zum einen rechtlichen Rat brauchen, vor allem im Familienrecht, aber vielleicht auch im Opferrecht. Zum anderen aber auch an Menschen, die Gewalt erlebt haben und traumatisiert sind und die vielleicht die ein oder andere Übung brauchen für die Stabilisierung ihrer Symptome. Heute mache ich eine Podcast-Folge, die eigentlich nicht genau eingeordnet werden kann, ob das jetzt was Juristisches oder was Traumatologisches ist. Ich weiß es nicht. Aber anlässlich dieser jüngsten Erkenntnisse, die vor kurzem in Lüchte, in Bergisch Gladbach und jetzt ganz neu kam raus, was in Münster passiert ist. Überall lauert und zeigt sich immer wieder dieser hässliche Wahnsinn sexueller Kindesmissbrauch. Ich selber bin jetzt seit ja über 11 Jahren Mitarbeiterin der Beratungsstelle Frauen gegen Gewalt, dem Notruf für vergewaltigte Frauen. Und für mich ist es natürlich schon allein aus dieser Tätigkeit heraus irgendwo etwas, was einfach schon immer da gewesen war. Davor war ich Jugendtrainerin und habe für eine ganz tolle Firma, Skills for Life heißt sie, Trainings gemacht mit Schülerinnen und Schülern an Schulen und auch da immer wieder festgestellt, dass sich doch immer wieder Kinder an mich wandten, obwohl man nur 2 Tage manchmal diese Schule besucht hat und mir erzählt haben, dass sie aktuell ganz akut betroffen sind von sexuellem Missbrauch innerhalb der Familie meistens. Damals wusste ich überhaupt nicht, wie ich damit umzugehen hatte. Und ich kann mich noch sehr gut an mein erstes Mädchen erinnern, die mir erzählte, dass ihr Großvater immer wieder seine Finger nicht von ihr lassen kann. Und dass die Mütter und Tanten, die Frauen in der Familie alle Bescheid wissen, auch die Cousinen. Und keiner etwas gegen diesen Großvater tut und keiner laut herausschreit, was das für eine Ungerechtigkeit ist, sondern das System versucht, dieses Mädchen von dem Großvater irgendwie weitestgehend fernzuhalten, damit er eben keine Situation hat, wo er wieder Berührungen vornehmen kann. Ich fand das damals unerträglich und habe gedacht, ich werde verrückt und ich muss unbedingt ganz publik machen und jedem erzählen, was für ein fürchterlicher Typ dieser Großvater ist und was das für ein Mensch ist und dass das doch nicht unerkannt bleiben darf. Und dass der auch sich verantworten muss und so weiter und so fort. Aber ich habe gemerkt, dass das Mädchen dazu nicht bereit ist. Und damals hatte ich zum Glück auch schon diese sensiblen Antennen, die ich heute natürlich schon noch viel, viel mehr habe. Aber damals war ich noch überhaupt nicht geschult und überhaupt nicht professionell. Und ich habe gemerkt, ich darf jetzt nichts machen, was sie nicht möchte. Und dass sie irgendwie diejenige sein muss, die den Ton angibt. Und somit möchte ich euch heute ein bisschen Handwerkszeug geben mit dieser Podcast-Folge und euch aufzeigen, was ihr tun könnt und was ihr auf gar keinen Fall tun solltet, wenn ihr mitbekommt, dass ein Kind oder vielleicht auch ein Jugendlicher oder Jugendliche Opfer sexuellen Missbrauchs ist. Es gibt, naja, man könnte sagen, eine Art Katalog, an dem man sich entlanghangeln kann, aber es ist vor allem ganz wichtig, sich einmal klar zu machen, was denn Menschen umtreibt, die solche Taten begehen. Es gibt zum einen die Menschen, die sind schlicht und ergreifend pädosexuell oder pädophil. Das bedeutet, dass sie ihre Sexualität so leben, dass es sie erregend findet, den kindlichen Körper zu berühren oder an ihn zu denken. Die, die auch Kinderpornografie in ihrer Sexualität eingebaut haben. Es gibt aber auch die anderen, die sexuelle Übergriffe nutzen, um sich selber stärker zu fühlen. Das sind vielleicht auch Pädophile. Ich selber bin keine Psychologin und vielleicht würden jetzt die Zuhörer, die Psychologen sind, sagen, was erzählt die eigentlich für einen Blödsinn? Aber, und ich bin auch keine Profilerin, definitiv auch nicht. Das alles ist nur gegründet aus meinen Erfahrungen und aus dem, was ich mitbekommen habe im Laufe der Jahre, die ich als Rechtsanwältin und als Beraterin für den Notruf arbeite. Und natürlich auch, was ich im Rahmen meiner Ausbildung als Fachberaterin für Psychotraumatologie gelernt habe. Aber das soll jetzt kein Fachvortrag oder Fachpodcast werden im Bereich Psychologie. Jedenfalls gibt es auch die, die andere unterdrücken müssen, um sich stärker zu fühlen. Vielleicht einen gewissen Hang Sadismus in sich drin haben. Und diese gibt es eben auch. Und es ist ganz wichtig, dass man weiß, dass Menschen, die sexuelle Übergriffe erleiden, in einem ganz erheblichen Maß einen Kontrollverlust erleben. Und dass sie erleben, dass das, was sie wollen, nicht wichtig ist. Und vielmehr noch das, was sie nicht wollen, auch nicht wichtig ist. Dass ein Nein kein Nein ist und dass ein sich wehren nicht dazu führt, dass eine Grenze, die nicht übertreten werden soll, vielleicht doch übertreten wird. Und wenn man sich das klar macht, dass die Menschen, die Kinder, die diesen sexuellen Kindesmissbrauch erleiden mussten oder gerade akut erleiden, alle die Erfahrung machen, und zwar in einem sehr hohen Maße, dass das, was sie wollen, ihre Wünsche und ihre Bedürfnisse und ihre persönliche Intimität und ihre Grenzen einfach übergangen werden, dass sie gemerkt haben, dass das nicht zählt, was sie wollen, dass deren Nein kein Nein ist. Und wenn man sich das klar macht, dass die Täter das diesen Kindern immer wieder zeigen, dass ihre Nein nicht zählt, dann merkt man ganz schnell, dass das, was man am meisten und am besten tun kann für die Betroffenen, und das unabhängig, ob es sich um sexuellen Missbrauch von Kindern handelt oder ob es eine sexuelle Nötigung oder eine Vergewaltigung ist, jede Form der sexualisierten Gewalt hat damit zu tun, dass man am allerbesten reagieren kann, wenn man sich klar macht, dass man der betroffenen Person oder dem Kind ganz deutlich sagt, ich mache nichts, was du nicht möchtest. Du bist der Entscheider, die Entscheiderin. Wir besprechen gemeinsam, was dir gut tut. Und wenn du sagst, du möchtest keine Anzeige machen und wenn du sagst, das soll geheim bleiben, dann können wir das diskutieren. Aber ich werde nichts machen ohne deine Zustimmung, weil ich rücke das wieder gerade, was diese Person dir angetan hat. Ich zeige dir, dass dein Nein zählt, dass dein Wille von mir berücksichtigt wird. Und wenn ihr euch das klar macht, dann könnt ihr gar nicht so falsch handeln. Denn dann ist auch klar, das Wichtigste ist, nichts hinter dem Rücken der Person zu machen oder des Kindes und nichts ohne Absprache zu machen und eben auch nicht zur Polizei zu rennen und es anzuzeigen, weil man der Meinung ist, dass es doch publik sein muss und bekannt und es rausgeschrien werden muss in die Welt. Wenn das Kind oder die Person, die betroffen ist, nicht bereit ist, so eine Öffentlichkeit einzugehen, dann sollte das auch nicht passieren. Man muss sich klar machen, dass die Bedürfnisse einer Person, die so etwas erlebt hat, komplett anders sind als die Bedürfnisse der Familien, der Angehörigen, des Freundes, vielleicht des Lebensgefährten und der Lebensgefährtin, der Schwester, des Bruders. Diese Menschen, deren Angehörige oder geliebte Menschen so etwas erleben, die sind auf Rache aus. Die wollen, dass sich die Person verantwortet, dass die bestraft wird, hart bestraft wird, dass sie ins Gefängnis muss für lange Zeit und vielleicht ganz viel Geld zahlen muss und aus dem Dorf geworfen wird oder von der Welt verbannt wird. Es ist viel Rache dabei und auch viel Trauer. Die Person, der das passiert ist, die hat aber solche Gedanken nicht. Das Kind, das das erlebt, möchte sich einigeln, möchte das vergessen, möchte nie wieder darüber reden, weil man dann die Hoffnung hat, dass man auch nie wieder daran denken muss. Und vielleicht hat man irgendwann mal die Chance, das komplett zu vergessen und einfach so zu tun, als wäre es nie passiert. Einfach die Wunde von alleine heilen lassen, nicht darüber reden und vor allem nicht mit Fremden darüber reden. Und Menschen, die so etwas erlebt haben, Kinder auch, aber auch alle Erwachsenen, haben ein sehr, sehr hohes Schamgefühl dabei. Die möchten nicht darüber sprechen. Und es ist etwas dabei, was vielleicht von außen schwer zu verstehen ist, aber es ist dabei, die Betroffenen, die Opfer fühlen sich so, so schuldig. Und es hilft überhaupt nicht, denen zu sagen, dass sie keine Schuld haben. Natürlich hilft es, aber es kommt nicht an. Sie fühlen sich trotzdem schuldig. Vielleicht kann man denen sagen, ich weiß, du fühlst dich schuldig, du hast keine Schuld, aber ich respektiere dein Gefühl, weil das Gefühl ist da, das ist real. Man kann nicht sagen, so ein Quatsch, fühl dich nicht schuldig. Das würde sie unter Druck setzen. Man muss verstehen, dass diese betroffenen Menschen ein ganz anderes Bedürfnis gerade haben und dass das vielleicht nicht in erster Linie das ist, dass diese Person schwer bestraft werden soll oder sich öffentlich verantworten muss, sondern in erster Linie haben die das Bedürfnis, diese ganze Sache zu vergessen und diese ganzen Gräueltaten und alles, was sie erleben mussten. Und das beginnt mit kleinen Berührungen und das endet mit den allerschlimmsten Gewalterlebnissen, die man sich nur vorstellen kann. Aber selber kleine Berührungen im Kindesalter führen dazu, dass sich die Kinder in hohem Maße schuldig fühlen und sich schämen. Und das muss respektiert werden. Und natürlich muss man eine Waage finden zwischen, ja, man muss doch auch jetzt andere Kinder vor dieser Person schützen und es publik machen, damit die Person aufhört und man ihr sozusagen das Handwerk legt. Aber das sollte dann in Absprache mit dem betroffenen Kind geschehen und natürlich vielleicht auch mit der ein oder anderen psychologischen, professionellen Unterstützung vermittelt werden, dass das Kind sich darauf einlässt. Denn wenn ein Kind ganz klar sagt nach so etwas, ich kann nicht zur Polizei und ich möchte das nicht und man macht das trotzdem, dann lernt das Kind was? Dass es einen Täter gab, von dem das Kind gelernt hat, dass dein Nein nicht zählt. Und dass aber auch die Familie und die Angehörigen auch dem Kind vermitteln, dass das Nein des Kindes kein Gewicht hat. Und das würde das, was das Kind erlebt hat, im Rahmen des sexuellen Missbrauchs nochmal verstärken. Und deswegen ist das super wichtig, dass ihr euch daran orientiert und nie einfach agiert, sondern in Absprache mit dem Kind. Ganz wichtig ist, jede Form der Sexualdelikte sind Offizialdelikte. Das bedeutet, sobald die Polizei oder die Staatsanwaltschaft davon erfahren, muss ermittelt werden. Tut mir einen Gefallen und fragt nicht einfach bei der Polizei mal locker nach, was wäre wenn. Denn in diesem Moment beginnt ein Ermittlungsverfahren und ihr müsst euren Namen nennen. Ihr könnt nicht anonym Anzeige erstatten. Und es wird in der Aussage und in der Vernehmung gefragt, wie ihr darauf kommt. Und es wird dann am langen Ende rauskommen, wer Betroffener ist. Und schon wird das Kind eingeladen, obwohl es vielleicht nicht aussagen kann. Das nächste ist, zeigt euch betroffen. Natürlich sagt ihr dem Kind oder dem Jugendlichen, dass es keinerlei Schuld hat. Es gibt in diesem Bereich vollkommen niemals die Möglichkeit, dass das Kind das provoziert hat oder sich so und so verhalten hat, dass der Täter gar nicht anders konnte und gleichzeitig wird das Kind das denken. Fragt bitte nie das Kind oder die Jugendliche oder den Jugendlichen, was hattest du denn an, dass das so weit kommen konnte? Oder irgendwelche Fragen, die dem Betroffenen oder der Betroffenen vermitteln könnten, dass die Schuld bei der Person, bei der Betroffenen oder dem Betroffenen liegt. Ja, aber versucht es auch auszuhalten. Wenn ihr merkt, dass ihr weinen müsst, dann weint nicht in Anwesenheit von dem Kind oder dem Jugendlichen. Denn ihr solltet dem Kind und Jugendlichen nicht das Gefühl geben, dass dieses Kind oder Jugendliche auch noch Schuld hat, dass es euch jetzt schlecht geht. Ja, das kann sein, dass die dann schnell das Gefühl haben, sie würden euch überfordern und dann sich wieder einigeln emotional und dicht machen. Ja, viele Don'ts, die ich jetzt gesagt habe, und auch einige Do's. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz rüberschwenken zum Juristischen und euch sagen, jede Form von Sexualdelikt beinhaltet, dass die geschädigte Person das Kind einen Anwalt auf Staatskosten erhalten kann, eine Anwältin auch. Und das solltet ihr in Erwägung ziehen. Das kostet die Person, die betroffen ist, kein Geld. Das wird vom Staat übernommen, weil diese Delikte so schlimm sind, dass im Gesetz steht, wer von so einem Delikt, von so einer Straftat betroffen ist, der benötigt einen Anwalt und deswegen wird es auch vom Staat bezahlt und man muss es nicht selber zahlen. Diese Anwälte nennen sich Nebenklageanwälte oder auch Opferanwälte. Ich finde den Terminus und die Bezeichnung Opfer immer nicht so schön, weil das sehr stigmatisiert, aber wird eben so bezeichnet, weil unter Nebenklage viele nicht wissen, was gemeint ist. Sucht euch im Internet einen geeigneten Anwalt raus, sprecht die an. Es gibt viele Nebenklageanwälte, die auch Strafverteidigung machen und auch mal auf der anderen Seite sitzen und die Täter verteidigen. Fragt das nach, denn wenn ihr das macht und wenn das Kind oder Jugendliche zu dem Anwalt oder Anwältin mal mitgeht, sollte klar sein, ob die im Wartezimmer eventuell neben einem Täter sitzen. Fragt das bitte ab. Und auf der Internetseite Nebenklage von dem Verein Nebenklage e.V. gibt es eine Liste von Anwälten, die sich darauf spezialisiert haben. Und wenn ihr sonstige Fragen habt, ein Kind habt, das betroffen ist, vielleicht sogar durch einen von den Fällen, die jetzt aufgekommen sind oder jetzt noch mehr durch Münster aufgedeckt werden, meldet euch gerne bei mir, wenn ihr nicht wisst, wie ihr jetzt damit umgehen sollt oder unsicher seid, was ihr sagen könnt oder was ihr nicht sagen könnt. Vielleicht kann ich euch einen ersten Denkanstoß geben. Schreibt mir eine E-Mail. chakrun@kölnkanzlei.com. Und ja, für Köln ist auch der Verein Lobby für Mädchen e.V. ein Verein, der hier viel weiterhelfen kann, die sehr spezialisiert sind, eben nur für Mädchen bis 25 Jahre. Und für alle anderen gibt es auch Beratungsstellen, die kann man auch googeln. Aber ihr könnt auch gerne mir eine E-Mail schreiben und wir suchen gemeinsam den richtigen Verein für euch oder ich beantworte euch eure Fragen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.